Ich darf heute wieder das Wort weitergeben, und zwar heute nicht aus der gewohnten Reihe aus dem Markus-Evangelium. Und zwar hat das einen Grund. Ich darf in einer Woche etwa auf einer Jugendfreizeit von Camp Impact predigen und wollte dann dafür auch etwas bisschen speziell vorbereiten. Und mir lag es dann am Herzen, zum einen dort dann etwas weiterzugeben, was mir in meiner Jugend sehr wertvoll geworden ist. Und dasselbe wird auch nun heute die Botschaft sein. Und ich mache das mit der Überzeugung, dass das nicht nur in der Jugend wertvoll ist. Und zwar finden sich diese Gedanken im Buch Prediger im Alten Testament. Wer möchte, kann das gern gleich mit aufschlagen. Buch Prediger, direkt nach den Sprüchen. Erst die Psalmen, dann kommen direkt die Sprüche, dann das Buch Prediger. Dass mir gerade dieses Buch in meiner Jugend besonders wertvoll geworden ist, liegt auch daran, dass es speziell auch für Jugendliche geschrieben ist. Nicht nur, aber tatsächlich in erster Instanz. In Prediger 11, Vers 9 lesen wir: Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann. Und in Kapitel 12, Vers 1 heißt es dann: Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. In erster Instanz wendet sich der Autor an Jugendliche. Warum? In erster Linie deshalb: Der Prediger ist, also der Autor des Buches Prediger, nämlich der König Salomo, war zu dieser Zeit bereits ein alter Mann. Wir lesen in der Bibel davon, wie er als Sohn Davids, als ein sehr geistlich vorbildlicher junger Mann gestartet ist. Müssen dann aber auch davon lesen, dass er mit den Jahren sich in eine schlechte Richtung bewegte und dann doch in eine Zeit kam, in der er sein Leben nicht mehr auf Gott, sondern auf die Sünde baute. Und das Buch Prediger ist nun sein Zeugnis als alter Mann, wie er wieder umgekehrt ist. Als alter Mann durfte er die Torheit erkennen, viele Jahre dann doch eben nicht in der Nachfolge Gottes, nicht im Gehorsam, sondern in der Sünde verbracht zu haben. Und er schreibt nun als alter Mann zuerst an junge Menschen, um sie davor zu warnen, den gleichen Fehler zu machen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass auch Erwachsene noch gefährdet sind, für die Sünde Gott, den Herrn, zu opfern. Die Botschaft ist auch darin auf Jugendliche abgestimmt, weil natürlich man vor allem in jungen Jahren vor sehr großen Angeboten und Entscheidungen im Leben steht. Wenn man mal 30 ist oder 40, dann sind viele Wege schon festgefahren und später natürlich noch mehr. Aber gerade als junger Mensch fragt man sich besonders: Wo will ich hin mit meinem Leben? Wie will ich mein Leben leben? Und damit auch die Frage: Wofür lohnt es sich zu leben? Und das sind die Fragen, mit denen sich Salomo beschäftigt. Wofür lohnt es sich zu leben? Er drückt es selber in Kapitel 2, Vers 3 so aus. Er schreibt dort: Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielt und mich an die Torheit zu halten. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte: Bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Er versucht herauszufinden, wie sollen wir leben? Was ist die beste Art zu leben? Und er beschreibt nun eben, wie er sich auf falschen Wegen wie er auf falschen Wegen versucht hat, diese Frage zu beantworten. Denn er sagt immer wieder, das ist eine Redewendung, die wir immer wieder finden in diesem Buch, unter der Sonne. Er sucht unter der Sonne, nur auf diese Erde beschränkt. Kein Jenseits, kein Gott unter der Sonne. Nur in diesem Leben versucht er Glück und Erfüllung zu finden und stellt am Ende fest, ja, er hat es nicht gefunden. Er ist den falschen Weg gegangen und will uns nun seine Erfahrung zur Verfügung stellen, um uns auf den richtigen Weg zu weisen. Und ich möchte heute speziell im Kapitel 2 die Verse 1 bis 11 mit euch anschauen. Prediger, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und in diesem Kapitel, in diesen Versen, ja, erzählt er noch seine Geschichte. Danach wird er sehr viele Kapitel Schlüsse ziehen und Deutungen vornehmen. Aber speziell in diesen Versen erzählt er, welche Wege er gegangen ist, wo er versucht hat, ja, Sinn und Glück und Erfüllung zu finden. Ja, und wir müssen uns fragen, wenn wir das lesen, wo suchen wir nach Sinn und Glück und Erfüllung? Was glaubst du, was der richtige Weg ist zu leben? Und lebst du dein Leben so, wie du theoretisch sagen würdest, so ist es richtig? So macht es Sinn. So will ich gelebt haben, wenn ich einmal zurückschauen werde. Oder lasse ich mich auch auf einen oder mehrere dieser Wege, auf die Salomo sich hat verleiten lassen, auch verleiten? Gerade diese Verse, die ich mit euch anschauen möchte, lesen sich ein bisschen wie eine Studie. Also er sagt zuerst, mit welcher Fragestellung er herangegangen ist, dann erzählt er uns von seinen Nachforschungen und präsentiert uns am Ende sein Ergebnis. Genauso möchte ich euch jetzt gleich mit euch durch diese Verse hindurchgehen. Aber bevor ich mehr kommentieren dazu sage, möchte ich sie erst einmal vorlesen. Prediger 2, die Verse 1 bis 11. Er schreibt: Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte, und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder- und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah, nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Ja, das sind die Verse, die ich gern mit euch betrachten möchte. Und ich hatte gesagt, ich möchte zuerst ein bisschen das Augenmerk auf die Fragestellung richten, mit der er in seine Studie startet. Ich hatte sie schon vorgelesen. Er formuliert es in Kapitel 2, Vers 3b. Er will wissen, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Wie sollen wir leben? Wie sollen wir leben? Aber um zu wissen, wie ich leben soll, muss ich erstmal wissen, wofür ich eigentlich leben soll. Um zu wissen, was ich tun soll, muss ich erstmal wissen, was ich eigentlich suche in meinem Leben. Und womit er gestartet ist, wonach es ihn verlangt hat, was er gesucht hat, das bringt er, denke ich, ganz gut im Kapitel 1 in den Versen 7 und 8 zum Ausdruck. Ich lese sie einmal vor. Prediger 1, Verse 7 und 8. Dort schreibt er, alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Ja, was sagt ihr hier? Er beschreibt zuerst einmal etwas, was er in der Natur sieht. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. Ja, ist eine normale Beobachtung. Der Rhein fließt immer wieder dorthin, wo er seit Jahrhunderten fließt. Genauso wie die Donau und jeder andere Fluss. Aber die Seen und Meere, die werden nicht irgendwann voll, dass man sagen würde, okay, jetzt reicht's, jetzt können wir den abdrehen, den Fluss. Natürlich, wir wissen, das Wasser fließt an anderer Stelle eben ab oder verdunstet wieder. Aber er nimmt dieses Beispiel aus der Natur, um zu sagen, schaut mal, so geht es mir. So geht es mir und uns allen Menschen. Und zwar drückt er das dann im zweiten Teil von Vers 8 aus, das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Wie ununterbrochen ein Fluss oder Flüsse in Meere und Seen laufen müssen, dass sie nicht leer werden, so ist auch er. Sein Ohr hört nie genug, seine Augen sehen sich nicht satt. Er kommt nicht an den Punkt, dass er sagen könnte, jawohl, jetzt habe ich genug schöne Musik gehört und schöne Dinge gesehen. Dass ich jetzt sagen würde, okay, jetzt bin ich zufrieden, jetzt reicht's mir, jetzt geht's mir gut, jetzt brauche ich nichts mehr. Jetzt bin ich am Ende angelangt, jetzt bin ich voll. Ja, darum geht's doch, er will voll werden. Aber das Problem ist, er merkt, er hat ein Loch. Er wird nicht voll. Sobald der Strom abreißt, wird er wieder leer. Ja, und dieses Vollwerden, das drückt man auch aus durch das Wort Erfüllung. Ja, das Wort verwendet man auch so oft, um einfach zu beschreiben, wonach der Mensch so im Leben sucht. Erfüllung, Vollwerden. Und das drückt so eine Zufriedenheit aus. Ja, eine beständige und widerstandsfähige Freude und Zufriedenheit. Das sucht er. Und das sucht irgendwo jeder, oder? Ja. Wer will nicht zufrieden werden? Oder willst du unzufrieden bleiben? Nein, er will zufrieden werden, will fröhlich werden und das will jeder von uns. Er will am Ende seines Lebens zurückblicken und sagen können, ja, das war gut, wie ich gelebt habe. Ich bin zufrieden damit, was ich getan habe. Und das fängt er nun eben an zu suchen. Er geht in die Welt mit diesem Ziel, jawohl, ich will erfüllt und zufrieden und glücklich werden. Und er sagt dann in 2 Vers 1, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Nun beginnen wir mit dem zweiten Teil, den Nachforschungen. Also das war die Fragestellung, wie soll ich leben, um Freude und Erfüllung zu finden? Und jetzt sagt er, und jetzt gehe ich los und schau mal. Er hat in Kapitel 1 beschrieben, wie er erstmal sich auf theoretischer Ebene bewegt hat, wissenschaftlich einfach nachgedacht hat. Aber er hat gemerkt, in allen Büchern der Welt kriege ich keine Antwort auf diese Frage und jetzt probiere ich einfach. Jetzt ziehe ich mal in die Welt und lasse es krachen und schaue, was mich am Ende am meisten zufriedengestellt hat. Er fasst uns das am Anfang zusammen, eben mit den Worten, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen, aber fasst uns dann auch schon zu Beginn sein Ergebnis zusammen, aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht und von der Freude, was bringt sie? Er nimmt damit sein Ergebnis vorweg. Er hat nicht gefunden, was er gesucht hat. Die Art kann jetzt allerdings komische Fragen aufwerfen. Ja, ich meine, er sagt hier letztlich, Lachen ist töricht und Freude bringt nichts. Ja, das wirkt nicht, als ob ich das für eine gesunde Einstellung halten würde. Aber wir müssen das richtig verstehen. Er sagt nicht, Lachen an und für sich ist schlecht oder Freude in diesem Leben ist nutzlos und sinnlos und ja, auch nicht gut. Nein, es ist nur dann ein Problem und schlecht und nutzlos, wenn ich darin eben, in den Freuden dieses Lebens, eben das suche. Glück, Erfüllung, Sinn. Denn das werde ich drin einfach nicht finden. Und dann wird es mich frustriert zurücklassen, weil ich darin etwas gesucht habe, was nie darin zu finden war. Das wird er auch noch viel in diesem Buch zum Ausdruck bringen. Freude hat ihren Platz, wenn ihr eben nur der Platz eingeräumt wird, der ihr zusteht. Ja, wenn sie ein schönes Geschenk unseres Schöpfers in diesem Leben ist, das aber nicht dazu gedacht ist, dass wir dafür leben und darin unseren Sinn suchen. Und das gilt für viele der Dinge, die er gleich aufzählen wird. Viele dieser Dinge haben ihren Platz, aber keins davon kann uns letzten Endes zufriedenstellen. Ja, aber beginnen wir nun, die Dinge anzuschauen, in denen er gesucht hat. Die Dinge, in denen er seine Erfüllung gesucht hat. Und das Erste, was er nennt, ist in Vers 3 in der ersten Hälfte: Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten. Er fängt da an, wo viele anfangen, beim Trinken. Ja. Um es modern auszudrücken, könnte man vielleicht sagen, er versucht es erstmal mit einem Party-Lifestyle. Ja, also verglichen damit, wenn man heute anfängt zu sagen, schau, ich versuche jetzt meine Freude darin, dass ich freitags und samstags durch die Clubs ziehe. Ja. Trinke. Allerdings auf clevere Art, er sagt das vorweg, nee, okay, das weiß ich, Alkohol hat seine Tücken, ich will nicht am Ende als Alkoholiker enden, weil dann habe ich verloren. Und ich will auch nicht mich so sehr volllaufen lassen, dass ich am Ende Dinge mache, die ich am nächsten Tag nur bereuen kann oder mich im schlimmsten Fall noch übergebe. Das drückt er aus mit den Worten, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte. Ja. Also er ufert nicht völlig aus, wie das viele tun. Er versucht es auf eine clevere Art zu machen. Und doch nutzt er Wein, Alkohol als Mittel, um sich am Leben zu erfreuen. Und wie er schreibt, sich an die Torheit zu halten. Ja. Das macht man ja. Ich meine, warum trinkt man? Weil man dann enthemmt wird und auf einmal über dumme Sachen lachen kann, über die man sonst nie lachen würde oder sich sogar dafür schämen würde, darüber zu lachen. Ja. Er hält sich an die Torheit, freut sich an der Torheit, an allem Blöden, was so eine Gruppe von Betrunkenen alles ja, zustande bringt. Party-Lifestyle. Ja. Natürlich muss sich jeder fragen, würde mich das reizen? Würde mich das reizen? Nun, ich denke, hier wahrscheinlich die wenigsten bis keiner. Als ich jung war, ja, hat es mich gereizt und viele andere in der Jugend. Allerdings ist das, denke ich, eine Sache, wo man nicht mal gläubig werden muss, sondern wo man eigentlich nur 30 werden muss, um zu merken, darin ja, ist nicht die letztendliche Freude zu finden. Und doch ist es eine große Versuchung an junge Menschen, weil einem doch irgendwo in Medien und überall kommuniziert wird, das ist der Weg zu leben. Darin ist Freude zu finden. Weil es einem die ganzen Musik- und Filmstars vormachen. Allerdings sollte man dann auch mal schauen, wie viele von denen sich pro Jahr so das Leben nehmen. Das ist schon ein Indikator dafür, irgendwas stimmt nicht mit dieser Vorgehensweise. Party-Lifestyle funktioniert nicht. Und von da geht er aber nun zum Nächsten, wohin tatsächlich interessanterweise auch vor allem Männer auch oft als Nächstes wechseln. Er investiert sich in Bauprojekte und sucht Erfolge. Ab Vers 4. Ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ja, gerade wenn man in meinem Alter ist, also Männer in meinem Alter, die, also wenn ich an meine Arbeit denke, so viele sind seit Jahren mit nichts anderem beschäftigt, als Haus zu bauen. Haus kaufen oder Haus bauen, Haus renovieren, Einfahrt machen, Garten machen, dann vielleicht irgendwann Pool machen, dann das Dach neu machen oder das mal ein neues Bad, den Dachboden ausbauen, nonstop damit beschäftigt, zu bauen, zu arbeiten. Und Salomo hat das eben auch gemacht. Also wir lesen von ein paar großen Bauwerken, sogar in der Bibel. Einerseits hat er natürlich den Tempel gebaut, er hat aber auch sich ein Haus gebaut, das allein 1250 Quadratmeter Grundfläche hatte, 45 Zimmer und 13 Jahre Bauzeit gebraucht hat. Als er damit, oder währenddessen, baute er auch seiner, zumindest einer seiner Frauen ein eigenes Haus. Dann hat er manche Städte ausgebaut und so muss sich das sein Leben durchgezogen haben. Ja, und warum macht er das? Warum machen, ja, oftmals junge Erwachsene, aber auch andere sowas? Ja, weil es auch eine gewisse Freude abwirft, sich etwas zu erarbeiten und Erfolge zu feiern. Und dasselbe kann man dann auch übertragen, einerseits auf die Arbeit. Wir lesen ja weiter, Vers 7, ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde in meinem eigenen Haus geboren. So hatte ich größere Rinder und Schafsherden, als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Also er baute Dinge und er hatte Erfolg in der Arbeit. Ja, er hatte die größte Viehzucht seiner Zeit in seiner Gegend. Und klar, Viehzucht, das ist jetzt heute nicht mehr so beeindruckend, aber das war damals definitiv, ja, quasi das modernste Geschäft. So wie es heute Tech-Milliardäre gibt, gab es damals eben Viehzucht-Milliardäre. Und er war einer. Der größte von allen, die vor ihm in Jerusalem gewesen waren. Er feierte Erfolge, schaffte sich Dinge zu erarbeiten und freute sich daran. Und auch da müssen wir uns wieder fragen, ist mein Herz dazu geneigt, seine Freude und Erfüllung in Projekten, vielleicht sogar in Bauprojekten oder aber auch in Arbeit und Karriere zu suchen und zu finden? Oder suche ich mir diese Glücksmomente, diese Erfolge vielleicht woanders, in Hobbys oder dergleichen? Ja, wenn Salomo jünger gewesen wäre, hätte er es vielleicht auch noch mit Sport versucht, aber es ist wahrscheinlich irgendwann auch Zeit vorbei für große Erfolge. Und ich will nicht sagen, dass irgendetwas davon schlecht wäre. Und auch Salomo nicht. Ja, es war gut, dass er den Tempel gebaut hat. Es war okay, dass er sich ein Haus gebaut hat. Und so ist es auch heute okay, sich ein Haus zu bauen. Es ist auch heute okay und gut, sich in seine Arbeit zu investieren und danach zu streben, sie gut zu machen. Es ist auch okay und legitim, ein Hobby zu haben und zu pflegen. Aber es wird einen großen Unterschied machen, ob ich diese Dinge eben an dem Platz lasse, der ihnen gehört. Ob mein Haus einfach ein Ort ist, an dem ich wohne, oder ob es die Quelle meiner Freude wird. Ob mein Hobby ein Mittel zum Spaß und zum Ausgleich ist, oder das, worin ich meine Identität und meinen Wert und meinen Sinn und meine Erfüllung suche. Und dasselbe natürlich auch für die Arbeit. Wir sollen arbeiten, ja, im Neuen Testament lesen wir sogar, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Aber wenn meine Arbeit und meine Karriere, wenn ich danach strebe, darin Erfüllung zu finden, dann wird sie mich enttäuschen. Erfolge. Auch darin suchte Salomo seine Erfüllung und fand sie nicht. Ein anderes, was wir aus diesen Versen schon ableiten können und was, denke ich, auch für viele etwas ist, worin sie insgeheim nach Erfüllung suchen, in Ansehen. Ja? Er war nicht nur ein großer Viehzüchter, er war der größte Viehzüchter in seiner Stadt. Und er wurde auch nicht nur groß und reich, sondern er wurde größer und reicher als alle, die vor ihm in Jerusalem gewesen waren. Er konnte sich mit anderen vergleichen und sagen, ich bin der Beste. Und wer so etwas vorweisen kann, der bekommt dann in der Regel auch das Ansehen der Menschen. Das würde wahrscheinlich niemand zugeben, aber auch dafür leben viele. Darin suchen viele ihren Wert und ihren Sinn. Bei Schülern, wenn sie, ja, vor Klassenkameraden cool sein wollen, oder bei Erwachsenen, wenn sie eben natürlich auch an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Gesellschaft, Familie, Ansehen suchen. Und das wird sich stark vor allem auch auf das Glaubensleben auswirken, wenn es darum geht, Flagge zu unserem Herrn zu bekennen. Da wird sich zeigen, ist, ja, wie wichtig mir das Ansehen der Menschen ist. Ob ich darin vielleicht doch mehr suche, als ich sollte. Und im Gegensatz zum Hausbauen ist, ja, ein Hausbauen, das darf ich erstreben, aber Ansehen von Menschen zu erstreben, das ist eher auf einer Ebene mit einem Party-Lifestyle. Ja, danach sollte ich nicht suchen. Okay und gut, wenn das mein Leben automatisch mitbringt, aber es sollte kein Ziel sein. Ja, und etwas weiteres, was wir sehen, also wir hatten den Party-Lifestyle, wir hatten die Erfolge in Bauprojekten und Arbeit, wir hatten das Ansehen, und was wir auch lesen, was er viel hatte, war Geld. Ich sammelte mir Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. In anderen Stellen im Buch Könige lesen wir 1. Könige 10, Vers 27, und der König Salomo machte das Silber in Jerusalem den Steinen gleich. Das ist viel. Wenn mal so viel Silber da ist wie Steine, dann brauche ich mich ja nicht mal mehr zu bücken, wenn mir ein Klumpen davon runterfällt. Manche, ja, bei der Arbeit reißen manche solche aus Spaß dann solche Sprüche wie, ja, für deinen Stundenlohn würde ich morgens nicht mal aufstehen. Ja, ist natürlich Quatsch, aber ja, so in etwa. So viel hatte er, für so ein bisschen Silber brauchte er nicht mal den kleinen Finger krumm machen. Oder würde er. 2. Chronik 9, Vers 20 heißt es noch, auch alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold und alle Geräte im Haus des Libanonwaldes waren aus feinem Gold, denn zu Salomos Zeiten wurde das Silber für nichts geachtet. So reich, das ist viel. Wenn ich sogar mein Geschirr irgendwann aus reinem Gold machen kann, dann weiß ich wirklich nicht mehr, wohin mit meinem Geld. Und so hatte er viel Geld, und ich denke, davon muss ich niemanden überzeugen, dass Geld und Reichtum schon immer etwas war, worin Menschen, ja, ihr Glück und ihre Erfüllung gesucht haben. Nicht umsonst bekomme ich regelmäßig vor YouTube-Videos, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, Werbungen, wo mir irgendjemand wieder erzählen möchte, dass er mir jetzt den Weg hat, wie ich ganz einfach reich werden kann. Und wie ich dadurch Freiheit und Unabhängigkeit bekommen kann. Und nicht umsonst ist das so viel dort. Zum einen, weil Leute drauf anspringen, und natürlich zum anderen, weil vor allem junge Leute drauf anspringen. Weil die kriegt man natürlich auf YouTube. Ja, bekomme ich wirklich Freiheit, letztendlich Freiheit durch Geld? Ja, Geld macht vieles leichter. Aber wir lesen im Neuen Testament in Johannes 8, 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Geld nicht. Zum Beispiel wird er später schreiben in Kapitel 5, also gerade dem Geld und dem Reichtum widmet er große Teile von Kapitel 5 und 6. Und nur ein paar Verse in Kapitel 5 ab Vers 9. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Es hat mal jemand gesagt, mach das Geld zu deinem Gott und es wird dich plagen wie der Teufel. Denn wer Geld liebt, bekommt von ihm nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel ist, aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Also er zieht das Fazit, Ich dachte, ich habe den Reichtum, aber ich musste feststellen, er hat mich. Ich war noch mehr gefangen als vorher. Und dann musste ich auch noch feststellen, je mehr ich habe, desto mehr muss ich ausgeben. Natürlich, je mehr ich aufs Geld gucke, desto mehr ärgert mich das. Und dann stellt er auch noch fest, vor lauter Sorge um sein Reichtum bekommt er Schlafprobleme, aber der Mann, der sich am Tag 12 Stunden auf seiner Baustelle den Körper wund arbeitet, der schläft gut und er ist wach die ganze Nacht. Es funktioniert nicht. Weder Alkohol, noch Erfolg, noch Ansehen, noch Geld. Etwas weiteres, was er versucht hat, war Unterhaltung. Vers 8. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Ja, damals war es noch nicht so leicht, schöne Musik zu hören. Man musste sich wirklich extra Leute engagieren. Heute reicht YouTube oder Spotify. Und wenn es damals schon Netflix gegeben hätte, hätte er das bestimmt auch ausprobiert. Unterhaltung. Auch hier würde wahrscheinlich niemand sagen, ich lebe dafür. Aber wenn man dann betrachtet, wie viel Zeit Menschen in Serien investieren können, das ist wahrscheinlich auch wieder eher das jüngere Alter, aber dann merkt man doch, man kann auch darin wirklich seine Erfüllung suchen. Auf der anderen Seite ist das natürlich das beste Beispiel dafür, dass es nicht gelingt. Nach jedem Film und jeder Serie will ich doch nur das Nächste. Ich hatte so eine Zeit, wo ich wirklich in meiner Jugend wirklich an Serien gehangen bin. Und ich bin davon nicht mehr losgekommen. Das ging so weit, dass ich vor meiner Abschlussprüfung, ich habe es nicht geschafft zu lernen. Und so habe ich mich irgendwann hingesetzt und einfach gesagt, weil ich hatte das Glück, ich war schon recht weit am Ende, ich gucke jetzt alle Folgen, die es noch gibt und danach kann ich mich konzentrieren. Hat funktioniert, zum Glück. Es macht einen alles andere als voll, als zufrieden. Ja, und was wir dann noch lesen, Frauen über Frauen nennt er es. Geschlechtsverkehr. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die besonders bekannt ist an Salomo, dass er 700 Frauen und 300 Nebenfrauen hatte. Ich habe mich gefragt, ob das eigentlich, haben das Könige öfter gemacht? Und ich musste leider feststellen, ja. Man nannte das den königlichen Harem. Und in der Regel war das dann ein extra Gebäude, in dem, ich weiß nicht, ob es bei Salomo mehrere waren, aber wo dann nur Frauen gewohnt haben, die der König sich irgendwann mal im Vorbeilaufen ausgesucht hat und die ihr ganzes Leben dann dort verbracht haben, um nur dem König zu Diensten zu stehen. Und tatsächlich habe ich auch von einem osmanischen König gelesen, bei dem waren es 800. Andere hatten dann nur 100, aber das ist auch schon eklig genug. Frauen über Frauen. Diese eklatant ausufernde Zahl zeigt schon, auch hier hat er wirklich versucht rauszuholen, was geht. Und auch wenn heute Polygamie zum Glück nicht mehr gängig ist, ist doch auch für viele heute noch Sex etwas Lebensbestimmendes und etwas, worin Menschen wirklich ihre Erfüllung suchen. Aber auch darin hat er das nicht gefunden. Auch das stellt niemanden zufrieden. Und so kommt er nun ab Vers 9 zu seinem Ergebnis. Also das waren die Dinge, die er versucht hat. Da war der Alkohol, da war der Erfolg, die Arbeit. Da war das Ansehen und das Geld, die Unterhaltung und nun auch Geschlechtsverkehr. Beziehungen könnte man es noch weiter fassen. Und nun kommt er zu seinem Ergebnis. Er fasst es nochmal zusammen in Vers 10. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück. So kann man diesen Lebensstil beschreiben. Was war nun das Ergebnis des Ganzen? Er kann sagen, mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Ja, wir brauchen ja nicht unrealistisch werden, als ob das alles nie Spaß machen würde. Als ob es nicht schön wäre, ein großes Haus fertiggestellt zu haben. Und als ob ein reicher Mann in keiner Zeit eine gewisse Freude an seinem Reichtum hat. Mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Aber eben nur in dem Moment. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Das war's und mehr nicht. Die Freude des Moments und das war's. Fertig. Danach nichts mehr. Und daher kommt er danach zu diesem Fazit. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Und dieses eine Wort, das sagt viel aus. Eben nichts Bleibendes. Für den Moment Freude, ja, aber keine, die bleibt. Keine, die beständig ist. Keine, ja, es war manchmal, bestimmt nicht immer, aber manchmal schön, mit seinen Freunden sich da mehr oder minder volllaufen zu lassen, aber danach. Und ich weiß nicht, wie er sich zusammengerissen hat, weil auch hier ist das ja schon wieder wie schon symbolisch. Ja? Wer so eine Sauftour am Freitagabend macht, dem geht es am Samstag nicht schlecht, nicht gut. Und wie ich mir sagen lassen habe von Leuten, die jetzt, also ich habe das auch in meiner Jugend gemacht, ja, Schande über mich, aber preis den Herrn seit langem nicht mehr. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man mal in meinem Alter und älter ist, dann nicht nur am nächsten Tag, sondern die nächste Woche geht es einem dann schlecht. Bleibt nichts. Ja, und das ist die Frage, wie können wir etwas Bleibendes in diesem Leben finden? Freude, die bleiben. Ja, dafür brauchen die Dinge eben, ich hatte am Anfang gesagt, er sucht Erfüllung. Aber es wird deutlicher, um wirklich Erfüllung zu finden, braucht dieses Leben einen Sinn. Es braucht etwas Tieferes, ja, als dass mein Gehirn angeregt wird, Glückshormone auszuschütten. Das reicht nicht. Das stellt ihn nicht zufrieden. Nichts Bleibendes unter der Sonne. Und das stellt ihn nicht nur nicht zufrieden, es macht ihn sogar fertig. Er schreibt dann in Vers 17, also von Kapitel 2, da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es hat ihn nicht nur nicht zufriedengestellt, es hat ihn enttäuscht und zur Verzweiflung getrieben. Und ich denke, das lag zum Teil auch daran, dass er als König auch die Möglichkeit hatte, die Dinge alle bis zum Äußersten zu treiben. Ja. Unser eins, so der Normalbürger, der kann sich vielleicht noch in dem Gedanken wähnen, oh, wenn ich es nur mehr schaffen könnte. Wenn ich mir nur ein noch tolleres Haus bauen könnte. Oder wenn ich nur noch mehr Geld hätte. Oder noch mehr Zeit und was auch immer hätte, um Partys zu feiern. Dann wäre ich bestimmt glücklich. Aber das Problem war, er konnte alles probieren und merkte, das hat nicht funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein Grund, warum gerade ja, diese Stars dann wirklich sich mit einer Medikamentendosis dann ein Ende bereiten. Weil sie es wirklich bis zum Äußersten treiben konnten und gemerkt haben, das klappt nicht. Ich finde diese Freude und Erfüllung nicht. Und dass wir das nicht finden können, hat einen Grund. Und den nennt Salomo in Kapitel 3, Vers 11. Das ist ein sehr bekannter Vers, vielleicht der bekannteste aus dem Buch Prediger. Prediger 3, Vers 11. Er, also Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ja, in diesem Kontext spricht er auch von vielen Dingen, die Gott tut. Und er sagt, alles ist gut zu seiner Zeit. Aber ins Herz der Menschen hat er die Ewigkeit gelegt. Und das bedeutet, dass nichts Zeitliches das Herz des Menschen zufriedenstellen kann. Der Mensch sucht nach Ewigkeit. Er sucht danach, voll zu werden, erfüllt zu werden. Er kann nicht letzten Endes zufrieden sein mit den Dingen, die er in Partys und Erfolgen und Geld und all diesen Dingen findet. Es geht einfach nicht, weil Gott uns nicht so gemacht hat. Mir ist gerade in einer Zeit, in der mich das Buch Prediger und all diese Dinge sehr bewegt haben, ein Zitat sehr wichtig geworden. Und zwar so sehr, dass das seither in meinem WhatsApp-Profil mein Status ist. Das ist sehr altes Deutsch, aber ich mag sowas. Und zwar stammt es von Augustinus, der einmal gesagt oder geschrieben hat, auf Gott hingerichtet, auf dich hin hast du mich gemacht und unstet bleibt mein Herz, bis das es ruht in dir. Ja, was heißt das? Ganz frei formuliert könnte man vielleicht sagen, Gott, du hast mich gemacht, um bei dir zu sein. Deshalb muss mein Herz unzufrieden bleiben, bis ich bei dir bin. So hat uns Gott gemacht und darum funktioniert es nicht anders. Unruhig und unzufrieden muss unser Herz bleiben, bis wir bei Gott angelangt sind. Ja, und diese Wahrheit ist gerade mir in meiner Jugend sehr wertvoll geworden. Warum? Weil ich eben vor dieser Entscheidung stand. Gottes Geist hatte mich irgendwo schon überführt, davon, dass die Bibel wahr ist und dass es eine Ewigkeit und einen Gott gibt, dass er uns durch Jesus die Hand ausstreckt. Aber auf der anderen Seite war da eben auch die Welt, die mir andere Dinge hingestreckt hat. Ja, ich hatte schon Freude gefunden an einem gewissen Partyleben und auch Dinge wie Ansehen waren mir wichtig. Ja, was würden nur meine Freunde sagen, wenn ich nun auf einmal Christ werde? Und zwar keiner von denen, die das halt irgendwo auf dem Papier sind, sondern die das alles ganz schön ernst nehmen. Es schien, als hätte ich so viel zu verlieren. Und ich denke, so geht es vielen jungen Menschen und auch Erwachsenen so. Es gibt doch so viel zu verlieren in dieser Welt, wenn man sich zu Jesus bekehrt. Aber diese Wahrheit zeigt, das stimmt einfach nicht. Diese ganzen Dinge werden sowieso nicht ihre Versprechen halten. Und wir müssen natürlich auch klarstellen, selbst wenn es möglich wäre, in diesem Leben, durch all diese Dinge, durch Erfolg und Feiern gehen, bis zum Rand gefüllt, fröhlich alle Tage des Lebens zu leben. Selbst wenn das gehen würde und ich so leben würde und deshalb in Sünde leben würde und deshalb nach dem Tod von Gott verdammt werden würde, dann hätte ich immer noch eine unfassbar schlechte Entscheidung getroffen. Und doch hat es mir geholfen und denke ich, kann es uns allgemein helfen, zu sehen, es funktioniert sowieso nicht. Es wird mich sowieso nicht zufriedenstellen. Diese Welt wird ihr Versprechen auf Freude sowieso nicht halten. Und deshalb bleibt nur das eine, einen höheren Sinn zu suchen, in Gott meine Freude und Erfüllung zu suchen. Und so kommt Salomo auch zu diesem Schluss am Ende seines Buches. Ja, man kann eigentlich nicht aus diesem Buch predigen, ohne diesen Vers zu zitieren. Prediger 12. Der absolute Schluss, das Endfazit von allem, was er schreibt, nennt er dann in Kapitel 12, Vers 13, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die Antwort auf die Frage, wie sollen wir leben? Was ist die beste Art zu leben? Was ist die beste Art, um Freude und Erfüllung zu finden? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Und somit sind die Lehren von diesem Buch eine wunderbare Vorbereitung auf das Evangelium. Ja. Denn wer das gelernt hat, ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Und ich will mit Gott leben, denn alles andere bringt sowieso nichts. Der wird dann merken, es gelingt mir nicht. Ja. Das hat auch Salomo festgestellt, das lesen wir in Kapitel 7. Vers 23, Prediger 7, Vers 23. Dies alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden. Also er ist ja an dem Punkt, dass er das gemerkt hat, dass Sünde und all das nichts bringt. Also Das beschreibt er dann in Vers 25. Ich wandte mein Herz dazu und mein Herz war dabei zu erkennen und zu erforschen und zu fragen nach Weisheit und dem Endergebnis. Aber auch kennenzulernen, wie dumm die Gottlosigkeit und wie unsinnig die Narrheit ist. Also er kam schon mit seinen Gedanken dahin, gottlos zu leben ist dumm und närrisch. Die einzige Weisheit ist es, mit und für Gott zu leben. Aber dann stellt er fest, ich sprach, ich will weise werden, in Vers 23, aber sie blieb fern von mir. Man könnte das ja noch weiter ausführen, aber das würde jetzt zu weit führen. Es klappt nicht. Wir schaffen es nicht. Ja, und wer an diesem Punkt ist, der sagen kann, ich brauche Gott. Ich will und muss ihm nachfolgen, ihm gehorchen. Aber ich bin ein elender Sünder und bin an die Sünde gebunden. Der ist dann bereit, eben von der Erlösung zu hören. Zu hören, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, erst wer das gelernt hat, der kann das hören und dann sagen, ja, das will ich. Das brauche ich. Erlösung. Vergebung. Nichts anderes als das. Ich brauche Jesus. Und ich weiß nicht, ob irgendeiner meiner Zuhörer, sei es im Online-Meeting, noch nicht an Jesus glaubt, dann muss man sich die Frage stellen, musst du dir die Frage stellen, wovon in dieser Welt erwartest du wirklich, dich glücklich zu machen, dass du den Heiland ablehnst? Dass du Jesus und die Vergebung und die Erlösung ablehnst. Und ich kann nur mit Salomo sagen, es wird nicht gelingen. Aber Jesus hat von sich gesagt, Johannes 10, 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das ist sein Angebot an uns, Leben im Überfluss. Ja, das heißt nicht, dass das Leben immer nur schön ist, aber das heißt, wir dürfen wirklich einen Sinn haben. Es darf am Ende etwas bleiben, das wir in eine Ewigkeit mitnehmen, die ewig dauern wird und in der keine Enttäuschung mehr sein wird. Aber natürlich müssen wir uns auf der anderen Seite auch fragen, als solche, die bereits an Jesus glauben. Ja, du hast diese Entscheidung getroffen, du glaubst an den Herrn, du würdest jederzeit sagen, diese Welt kann mich nicht zufriedenstellen, nur Jesus, in Jesus ist das Leben zu finden. Aber frag dich, nimm dir die Ruhe, sind doch Dinge in dieser Welt, von denen ich mir zu viel Freude und Glück hoffe? Stimmt, oder? Und nun frag dich, was sind diese Dinge? Ist es vielleicht auch, na, ich hoffe mal bei niemandem das Feiern gehen, aber ist das vielleicht der Erfolg bei der Arbeit? Erwartest du so viel Freude davon, dass du bereit bist, deine ganze Zeit und Energie hineinzustecken, dich hinein zu investieren, dich zu ärgern, wenn es nicht vorangeht, mit Gott zu hadern, wenn der Erfolg ausbleibt? Ja, warum sollten wir dann eigentlich mit Gott hadern? Ja, wahrscheinlich, weil wir uns sehr viel Freude davon versprochen haben. Ja? Oder natürlich das Ansehen. Ja? Warum bin ich nicht bereit, Menschen von Jesus zu erzählen? Ja? Weil ja, ich mir scheinbar doch sehr viel Zufriedenheit darin erhoffe, wenn die Menschen gut von mir denken. Ja. Und deshalb ja, ein paar Selbstprüfungsfragen. Was denkst du, brauchst du, um glücklich zu sein? Was, wenn Gott es dir nehmen würde, oder was würdest du sagen, würde dir am meisten fehlen, wenn Gott es dir nehmen würde? Wofür wärst du bereit, andere zu verletzen, um es zu bekommen? Und wofür wärst du allgemein bereit, zu sündigen, um es zu bekommen? Ja, und wer sich mit Seelsorgeliteratur auskennt, der wird merken, das sind gerade solche Fragen, mit denen dann in entsprechenden Büchern nach Herzensgötzen gesucht wird, wie das da dann genannt wird. Aber nichts anderes ist das dann ja. Ja? Wenn ich bereit bin zu sündigen, also Gottes Gebot zu übertreten, um zum Beispiel Erfolg bei der Arbeit zu haben, dann ist der Erfolg bei meiner Arbeit zu meinem Gott geworden. Denn Gott will, dass wir von ihm Freude und Erfüllung erwarten. Und wenn wir das tun, dann werden wir uns auch nach seinen Geboten richten. Und so möchte ich diese Gedanken jedem mitgeben. Zum einen erstens diese Erkenntnis, diese Welt lohnt sich nicht für sie zu leben. Nur Gott, nur Jesus lohnt sich dafür zu leben. Und nun frag dich, wo sind Dinge in deinem Leben, die dieser Einstellung widersprechen? Und wenn wir so etwas erkennen, müssen wir darüber Buße tun und diese Dinge bekämpfen. Wenn ein Hobby oder ein Bauprojekt oder Arbeit dein Götze geworden ist, wäre eine Möglichkeit, zumindest bei einem Hobby, das einfach gezielt zurückzuschrauben. Und wenn deine Mediennutzung darauf hindeutet, dass du deine Erfüllung in Unterhaltung suchst und findest, wäre hier vielleicht eine gewisse Fastenzeit mal eine Möglichkeit. Und so gilt es hier wirklich praktisch zu werden und sich zu überlegen, wovon erhoffe ich mir mehr Freude, als davon, Jesus nachzufolgen. Und das heißt nicht, dass diese Dinge aus unserem Leben verschwinden müssen, aber auf jeden Fall, dass diese Einstellung verschwinden muss, dass wir wieder neu lernen müssen, das Einzige, worin wirklich Erfüllung und Freude und Sinn zu finden ist, ist Gott selbst. Und darum ist die einzig richtige und beste Art, dieses Leben zu führen, ihm nachzufolgen. Und ich hoffe, dass diese Gedanken jedem, der auch noch so lange schon Christ ist, trotzdem ein neuer Antrieb sein dürfen.